Willkommen bei Talking Pest Management, auch heute wieder mit Thomas Auer vom AIB. Wir sprechen natürlich wieder über Schädlingsbekämpfung in der Lebensmittelindustrie. Wir sprechen über den AIB als Standard und stellen den on Detail vor und gehen auch in ganz viele kleine Cases rein, wie der Schädlingsbekämpfer mit dem Lebensmittelunternehmen interagiert, ob es mit digitalen Programmen ist, neuen Lösungen, was das Thema Nachhaltigkeit für den AIB bedeutet und welche Entwicklungen ihr nicht verpassen solltet für die nächsten Jahre, falls ihr mit dem AIB zu tun habt. Ist auf jeden Fall spannend und meines Erachtens absolut richtungsweisend für unsere Industrie. Also viel Spaß mit dem Teil 2.
Vielleicht noch ein anderes Thema. Du sagtest dann nochmal Maintenance und Co., Schlagfallen, digital oder elektronische im Außenbereich. Das ist eine kleine Entwicklung. Das wollten wir auch, glaube ich, nochmal diskutieren miteinander. Ne? Es war früher, es gibt ja eigentlich verschiedenste Möglichkeiten. Im Außenbereich TOX ist aufgrund verschiedener legaler Rahmenbedingungen auch immer schwieriger. Manchmal ist es ökologisch auch nicht unbedingt immer sinnvoll. Manchmal tut es auch ein Greifvogel, wenn die Gebäudehülle in Ordnung ist. Oder ein paar Greifvogelsitzstangen, um konkret zu sein. Wie wird denn dieses Thema elektronische Rattenfalle zum Beispiel im Außenbereich gesehen von euch oder von euren Kunden?
Also wie gesagt, ich habe einige, die das einsetzen, die auch gerade letzte Woche war ich beim Kunden, der sagt, sehr zufrieden, da war auch der Schädlingsbekämpfer da, ein kleiner Familienbetrieb, Vater und Sohn, die das machen, aber die sehr, sehr zufrieden waren, die sagen, ja, funktioniert einwandfrei an diesem Standort gut. Ich sage, es kommt immer ein bisschen drauf an, was sind die Grundbedingungen, wie passen die Mitarbeiter auf. Ist natürlich eine Falle, die deutlich teurer ist als einfach nur eine Edelstahlschiene mit einem Giftblock drin. Das ist klar, darum muss man aufpassen. Aber ich denke, es ist nichts mehr, wo man nicht drüber nachdenkt, dass man einfach da offen ist. Aber es gibt natürlich auch noch Firmen, die ganz klar sagen, im Außenbereich ohne Gift geht gar nichts, weil da kommen wir sonst einfach nicht hinterher, da haben wir zu viel Befall. Aber ich denke, das kommt einfach auch auf die Situation drauf an, wo befindest du dich? Bist du irgendwo neben einem Fluss. Müllentsorger neben dem Fluss oder bist du mitten auf der grünen Wiese, wo drumherum einfach nur Landwirtschaft ist, wo einfach das Eindringen erhöht ist, oder bist du in einem städtischen Bereich, wo du eher eventuell andere Probleme hast? Das ist, glaube ich, nicht die eine Lösung, die man sagen kann.
Ja,
aber da ist halt auch der Punkt, da wo ich wieder sage, der Schädlingsbekämpfer muss einfach offen sein und muss Möglichkeiten darstellen. Ja. Wie kann ich, was kann ich machen, wie kann ich es machen, welche Möglichkeiten gibt es, was ist also der Kostenaspekt, aber eben auch der Nutzen und wo geht auch die Zukunftsreise hin. Also das war ja auch einer der Punkte, die ich dich fragen wollte, wo siehst du die Trends, gerade auch in dieser Non-Tox-Geschichte, wo geht da die Industrie hin, welche Entwicklungen gibt es da von eurer Seite, was da noch in der Pipeline ist?
Also das ist auch spannend, übrigens einer der Ersten, der auch im Voraus schon gesagt hat, Daniel, ich will dich auch Sachen fragen, finde ich cool, dass das immer so ein Diskurs ist. Also ich kann ganz klar immer nur referieren und sagen, SIPA kämpft seit circa 2 Jahren ganz extrem dafür, europaweit mit den natürlich allen Verbänden in Europa, pro Land, den Lokalen, dafür, dass IPM, Integrated Pest Management, deutlich hervorgehoben wird. Das bedeutet ganz klar das, was man vielleicht früher vor 10 Jahren nicht unbedingt standardisiert gemacht hat. Man hat natürlich häufiger mit Rodentiziden zum Beispiel direkt eine dauerhafte Beköderung auch gemacht gegen Nager, eins der Hauptprobleme. Und da wird heute ganz klar dafür appelliert, dass die Profibetriebe eben mit Monitoring zunächst rangehen und auch mit, wie du sagst, eben Maintenance und Hygiene. Das ist Teil der Schädlingsbekämpfung. Das ist ein ganz großes Signal, was ich gesehen habe und was ich auch gesehen habe, ist, dass bei den Standards, also auch beim IFS, wird dieses Jahr zu erwarten sein, dass da was Neues kommt, eine neue Guideline. Und da weiß ich auch schon, das kann ich schon mal verraten, noch keine Details, aber da wird der Haupttenor wird sein, dass es noch mehr in Nachhaltigkeit geht, ganz klar. Das ist nun mal auch von den Kunden, die IFS beauftragen, ganz, ganz vehement gewollt. den großen Industriebetrieben Richtung Nachhaltigkeit. Und die gucken natürlich auch in die kleinsten Details wie Schädlingsbekämpfung und auch Thema Digitalisierung. Ob es eine digitale Falle ist, ob es eine digitale Doku ist, all das ist eine Sache, wo zumindest die Standards oder die Rahmengeber in Zukunft immer mehr sagen werden, Leute, es ist nicht obligatorisch, dass ihr es tut, aber es ist obligatorisch, dass ihr euch damit auseinandersetzt, genauso wie du es auch gesagt hast. Also habt ihr es hier schon mal ausprobiert? Warum macht es hier keinen Sinn? Ich glaube, das wird schon kommen, denn wenn eine Sache, es tut sich nicht mal leicht als Dienstleister zu sagen, ich traue mich, mal etwas Neues auszuprobieren, gerade als tradierter Betrieb, Familienbetrieb vielleicht auch manchmal, dann ist es schwieriger, mal etwas Neues auszuprobieren. Ansonsten sehe ich ganz klar den Trend in unserer Industrie. Man muss nur auf die marktführenden Unternehmen in unserer Industrie auch gucken, auf deren Websites. Deren Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführern, Gesellschaftern ist es extrem wichtig, auch da den Fußabdruck zu verringern. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sag mal, du hast 100 Kunden, die du auditierst, dann sagen wir mal, ich nehme das jetzt einfach mal, korrigiere mich, wenn es ungefähr falsch ist, dann haben vielleicht 10% damit, vielleicht ein bisschen mit den Tieren zu kämpfen, aber 90%, sagen wir 80% haben Schädlinge oder Tiere grundsätzlich gut im Griff. Nicht immer perfekt, aber gut. Das bedeutet ja, dass wenn ich auch im Außenbereich zum Beispiel die Tiere gut im Griff habe, sie auch nur überwachen kann. Sei es mit zum Beispiel einem allergenfreien Kunststoffmonitor oder Köder, der mir die Bissspuren anzeigt, wenn ich beim nächsten Service in 4 Wochen zum Beispiel da bin. Das reicht manchmal auch schon, kombiniert mit Greifvogelsitzstangen, die man auch so kaufen kann. Oder eine digitale Falle zum Beispiel. Solche Geschichten sind schon auf jeden Fall Schritte, die man einfach erwägen sollte. Das macht man ja auch mit Insekten nicht anders. Ja, man monitort mit Klebefolien und man macht zum Beispiel mit einem Gelköder gegen Schaben oder sonst was. Und das ist meines Erachtens früher häufig noch in unserer doch sehr chemielastigen, also Biologie und Chemie sind ja schon Sachen, die uns tragen, so als Säulen historisch, schon belächelt wurde so ein bisschen. So nach dem Motto, das passiert nicht, was jetzt aber ganz stark und deutlich durchweg auch durch die konservativsten Betriebe sich durchzieht wie ein roter Faden, dass das Leute übernehmen, Leute neue Lösungen probieren. Auch dieser spannende Bereich, den ich ja sehr spannend finde, auch mit digitalen Überwachungsgeräten, der ist unglaublich innovationsgetrieben. Da gibt es viele Startups auch, die was Neues machen. Gibt es viele witzige Ideen, spannende Ideen, nicht immer super passend für gerade Großbetriebe, manchmal vielleicht eher für so eine Wohnung zu Hause. Aber da passiert was. Und auch die großen Hersteller, auch wir arbeiten nonstop daran, neue Sachen auf den Markt zu bringen, groß zu testen. Und da weiß ich einfach, da wir eben auch selbst so nah dran sind, dass die nächsten paar Jahre da sehr viel passieren wird. Also das klar als Richtung. Das heißt, ich glaube, Schlagfall im Außenbereich oder in Zukunft vielleicht auch so eine kameraüberwachte Box, wo du eine Falle oder Monitor oder auch Gift reinpacken kannst. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker kommen. Denn Hauptfaktor ist einfach Effizienz, wenn du überlegst, du kannst, wir nutzen alle Smartphones und wir sind gerade am Laptop, das ist auch effizienzgetrieben hauptsächlich. Wenn du eine Box, sagen wir, in einem Betrieb von dir stehen vielleicht 200 Boxen gegen Nager und Motten und was auch immer, manchmal 1000, manchmal nur 50. Und wenn du die einmal im Monat oder alle 2 Monate kontrollierst, 3 Minuten, machst es auf, machst es wieder zu, versus du überwachst es wirklich 24/7, dann ist das eine errechnete über 100.000-prozentige Effizienzsteigerung in der Kontrolle pro Box. Und das ist, ich meine, wir haben über Kosten gesprochen. Das ist, glaube ich, noch das Einzige, was gerade dafür sorgt, dass das noch nicht überall ist. Aber da sehe ich einen ganz klaren Trend zugunsten deiner Kunden, unserer Kunden und so weiter. Und mit der größeren Masse werden da auch die Kosten runtergehen. Und dann ist es, glaube ich, relativ klar, dass jeder das gut findet. So, und das ist so meine Meinung dazu. Was sagst du?
Okay, ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch gerade, die Fallen im Innenbereich, wenn du sagst, mechanische Fallen, wenn ich die, ich soll sie ja normal oder ich muss sie gesetzlich vorgeschrieben täglich kontrollieren. So, jetzt muss ein Mitarbeiter, wird ja meist dann intern gemacht, diese Runde machen. In kleinen Betrieben, sage ich, geht das noch relativ einfach. Wenn ich 20, 30 Fallen habe, das kann man machen. Aber in Großbetrieben ist das schier unmöglich. Und da habe ich halt mit der digitalen Form ist das halt einfach super. Ich kann auf den Knopfdruck, sehe ich, die sind unter Kontrolle und ich brauche dann auch keine wöchentliche Kontrolle mehr durch euch oder so, sondern ich mache einmal im Monat meinen Service, wo die gewartet werden im Prinzip, Funktionsprüfungen oder so. Und dann funktioniert das. Und das ist, die Anschaffung ist teuer, aber wenn ich sie natürlich gegen diese tägliche Kontrolle rechne, dann rechnet sich's relativ schnell.
Das stimmt. Ja, absolut. Ja, da gibt es so viele Details, weil da reden wir natürlich über eine Internet of Things Anwendung. Da muss man sich ein bisschen auskennen und wissen, okay, ich nehme keinen WLAN oder Wi-Fi, sondern ich nehme so einen Internet of Things Standard, so wie 4G. Aber das sind Details, die werden in den nächsten paar Jahren sicherlich bei unseren Partnern und Kunden, mit denen wir so viel zu tun haben, einfach ankommen. Ja, das ist aber im ersten Moment wie alles, wie auch Schädlingsbekämpfung, sehr komplex. Ja, was sagst du denn zu Online-Trainings und Weiterbildung und sowas? Das bietet ihr auch an, ne?
Machen wir auch. Ich selber mache es vielleicht einen Tick weniger. Ich habe immer noch relativ früh vor Ort Trainings. Ist immer die Frage, welche Gruppe, welche Kundschaft habe ich? Es ist ein super Tool, gerade jetzt in der Pandemie, das einzusetzen. Aber was halt auch mir immer wichtig ist, ist schon diese vor Ort, diese Rundgänge zu machen und hinterher darüber zu reden. Und wenn wir diese Rundgänge machen, dann gehen die Gruppen ja in verschiedene Bereiche und ich nehme meistens den Quality Manager und wir gehen dann von Gruppe zu Gruppe und ich sage, ich will auch in jedem Bereich mal gewesen sein, damit ich so mal ungefähr den Zustand auch gesehen habe und die Gruppen so ein bisschen noch kurz unterstütze. Aber dass man einfach diese Vor-Ort-Geschichte hat, weil ansonsten ist es halt eine sehr, sehr theoretische Geschichte, die halt schwierig ist. Und wenn ich jetzt sage, Leute, jetzt geht ihr mal raus und ich mache dann meine Pause und hinterher schauen wir uns die Bilder an, alles machbar. Nur ich glaube, es ist halt einfach, ja, es fehlt ein bisschen die Zugänglichkeit. Aber wie gesagt, geht. Jetzt, wenn man sagt, man hat nur Schädlingsbekämpfer, die man mal schulen möchte, das ist auf jeden Fall online auch möglich.
Ich finde, das ist ein schöner Trend. Also Biotech-Lute macht ja auch so ein bisschen sowas, dass die aufgreifen und einfach Leute, Endkunden in einem Online-Training so ein bisschen abholen. Es ja hat Corona ja doch ein bisschen Rückenwind dieser Sache gegeben, auch dass wir beide uns jetzt so unterhalten. Und ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, dass man dann innerhalb von 1-2 Stunden doch mal sein Wissen updaten kann mit einem schönen Video oder sowas. Also finde ich irgendwie, ist auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung, ehrlich. Vielleicht noch eine andere Frage. Ich habe häufig aus der Branche und auch von 1-2 Leuten, die ich gefragt habe zum Thema, die haben gesagt, gibt es nicht sowas wie eine Art FAQs, also Frequently Asked Questions ist vielleicht das eine. Es gibt dann auch Frequently Done Mistakes. So, was sind denn die Hauptfehlerpunkte? Released spricht der AIB darüber, welche, sagen wir mal, wenn du jetzt im Jahr deine X Audits machst, über 14 Jahre, gibt es da so die Top 10 der Fehler in der Schädlingsbekämpfung oder die jetzt gerade so auf der Zunge liegen würden oder worauf man als Schädlingsbekämpfer sich unbedingt drauf einstellen sollte? Vielleicht auch eine lustige Geschichte oder eine verwunderliche.
Machen wir es mal erstmal ganz pragmatisch. Das sind die Dokumente, dass die passen, ja. Weil nichts ist ärgerlicher für die Kunden, also für unsere Kunden, im Audit Abweichungen zu kriegen, wo sie selber nicht unbedingt genau verantwortlich sind. Ja. Wenn wir dann, wir fordern, dass ein Versicherungszertifikat ein gültiges da ist. Und wenn das nicht da ist oder die Schulungen der Techniker nicht aktuell sind oder dann war im Sommer Thomas Auer als Techniker da und dem seine Unterlagen fehlen. Der war einmal da, Urlaubsvertretung ist nicht vorhanden. Und es gibt halt ein Improvement needed. So, das sind 25 Punkte Abzug, wenn sonst alles in Ordnung wäre. Das tut richtig weh. Und für etwas, wo man sagt, gut, ein Teilschuld, sage ich immer, gehört auch unseren Kunden, weil sie sollen das ja auch kontrollieren. Aber das ist halt was, wo ich sage, wo der Schädlingsbekämpfer schon auch sicherstellen muss, Mensch, diese Sachen sind da, die formellen Sachen. Also die Kunden haben eher, sage ich mal, weniger ein Problem, wenn man dann hinterher eine Mauseaktivität feststellt und sie deswegen durchfallen. Das ist eher so, ja, okay. Shit happens. Mhm. Aber das kann vorkommen. Aber eher diese formellen Geschichten, die sind, sind einfach unangenehm und unnütz. Und das ist etwas, wo ich sage, Mensch, passt auf, dass diese Sachen, die formellen Sachen, in Ordnung sind. Dann macht einfach vernünftige Angebote. Wir sagen immer, es soll nicht nur dem Wohl des Schädlingsbekämpfers dienen, sondern es soll effektiv sein. Also ich habe da so eine Geschichte im Kopf, die hat im Bereich Verladung des Abfalls immer wieder Schädlingsprobleme, also mit Motten und so weiter. Und dann haben sie gesagt, okay, kam der Schädlingsbekämpfer, er macht Blausäurebegasung. Ja, halt so richtig teuer mit allem drum und dran. Und dann sagt die Werksleiterin, nein, das will ich dem Herrn Auer nicht das nächste Mal erklären, das machen wir anders. Und was haben sie gemacht? Die hatten in diesem Bereich, das war also außerhalb der Produktion, in einem überdachten Bereich, zur Silozugverladung so ein Betonpflasterstein-Verbund. Und da dazwischen waren die eben drin, diese Schädlinge. Und dann hat sie gesagt, wisst ihr was, was diese ganze Begasung kostet, wir reißen einfach das Pflaster raus und haben dann einfach Pyretrum schön über den Kies alles gespritzt, haben wieder neu gepflastert und die Verfugung einfach mit einer so Epoxidharz-Sandmischung gemacht. Und damit war das dicht und die ganze Sache war erledigt. Für einmal oder soll es zweimal Blausäurebegasung gewesen sein, haben sie das gemacht, ohne im Prinzip ja diese gefährlichen und teuren Einsatz zu haben. Und das war so, finde ich, so ein gutes Beispiel. Überlegen, was macht denn Sinn?
Think smart, ne? Einfach mal ein bisschen um die Ecke denken, ja.
Ja. Oder einen anderen Kunden, den ich habe, der eine sehr teure Hitzeentwesung gemacht hat, der weiß der selber, ist nicht billig, aber der sehr zufrieden ist, weil sie gewirkt hat und weil er damit auch noch in seinem Prozess eine Reinigungswirkung hat, weil durch die Hitze Sachen schmelzen und er einen Vorteil hat. Also dass man, erst hatte man Angst, macht man am Equipment was kaputt, erstes Mal war erfolgreich, so, machen wir wieder, weil man eben auch noch einen Nebeneffekt hat, damit diese ganzen Bestandteile rauskommen, was sonst nur ganz, ganz schwierig ist. Ja. Und ich denke, das ist genau diese smarte Sachen, wo man sagt, ja, ich empfehle was, was hilft und was wirksam ist, dann hat der Kunde Spaß und weil er sieht, es wirkt, es bringt mir was, dann war das Geld auch vernünftig eingesetzt und nicht nur so, ja, wir haben viel Geld ausgegeben.
Aber ist es nicht häufig gesunder Menschenverstand auch? Also natürlich sind diese Sachen, du brauchst schon Erfahrung. So, du musst schon wissen, okay, wie viele Optionen gibt es hier eigentlich? Was kann man machen? Aber am Ende des Tages sind häufig solche Sachen, zum Beispiel, was hast du jetzt mit der Sache erklärt, das geht mit der Blausäure, das ist ja schon so gesunder Menschenverstand von der Werksleitung gewesen, ne?
Genau, ja. Cool. Also ob es immer so ist, sage ich mal, würde ich sagen, mach mal ein kleines Fragezeichen dahinter, aber einfach grundsätzlich, es sollen vernünftige Angebote sein von den Schädlingsbekämpfern, damit man sagt, okay, das bringt den Betrieb weiter und nicht nur, das lässt mich viele Fallen oder viele Systeme verkaufen. Ja. Genauso sage ich immer, gerade haben wir vorher gesprochen mit den ganzen elektronischen Fallen, dass ich Verstärker und so weiter brauche. Berücksichtigt das halt. Ich habe viele Kunden, die sind super unzufrieden, weil es wird erst mit zwei Verstärkern geplant und hinterher haben sie sechs gebraucht und die Verstärker sind ja das Teure.
Die sind teuer,
ja. Genau. Und sowas ist halt dann einfach ungut. Jeder weiß, dass ein Lebensmittelbetrieb Tonnen von Edelstahl drin hat, massive Bauweise, da komme ich halt nicht mit zwei aus, wie vielleicht am Sportplatz ungefähr. Also da halt einfach, dann lieber acht aufschreiben, sechs brauchen und dann ist jeder zufrieden. Also ich glaube, es geht den Firmen nicht immer nur um den letzten Cent, sondern es geht darum, ein vernünftiges Angebot zu haben und nicht im Nachgang festzustellen, jetzt müssen wir aber das und das, weil es nicht richtig funktioniert, noch nachrüsten.
Ja, da bin ich bei dir. Ja, zum Glück sind beides, also einmal Blausäure, ich meine, das machen ja wirklich nur noch vielleicht ein Dutzend Betriebe in Deutschland, ist ja auch schon eine sehr spezielle Form der Begasung, die jetzt nicht mehr so häufig angeboten wird, aber manchmal in Mühlen oder sonst was ja durchaus noch häufiger. Nun gut, und das mit den Verstärkern bin ich voll bei dir. Und da gibt es zum Glück den Trend, dann kann ich als etwas, als Mensch aus dem Digitalbereich vielleicht so ein bisschen erzählen, die meisten zukünftigen Fallen, also während einer Transition so in den nächsten 5 Jahren, es gibt einige Systeme, die sind halt nicht für die große Industrie gebaut. Das ist einfach so, die haben Schädlingsbekämpfungsfirmen teilweise selbst auch entwickelt, die sind für kleine Firmen gebaut und AIB ist meistens ja auch in großen Industriebetrieben, wie du eben beschrieben hast und da gehört sowas eigentlich hin, da kannst du auch gut und gerne schon mal 30, 40 Verstärker brauchen und du kannst ja auch, also das ist einfach unfassbar und in Zukunft ist es schon so, wird es eine Transition geben in den nächsten 5 Jahren, dass die meisten von diesen Fallen eine zellulare Technologie, meistens auf 4 oder in Zukunft 5G-Technologie basierend, nutzen werden, aufgrund derer sie lokal senden, also standalone sind. Das gibt es heute schon im Außenbereich, mit diesen Rattenfahren im Außenbereich. Das bedeutet, du brauchst einfach keinen Verstärker mehr. Und das ist sehr positiv. Das heißt, du hast einen ganz transparenten Preis und kannst dich wirklich darauf verlassen. Und das ist schön, dass es in die Richtung geht, weil das macht es am Ende des Tages für alle ein bisschen simpler. Ja.
Okay.
Ja. Hört sich gut an. Dann eine weitere Frage, die ich noch habe. Allergene ist ja ein Riesenthema. Das Thema Monitoring. Ihr vom AIB wart, glaube ich, mit. Da gab es eine interessante Geschichte, eine mehr, sage ich mal, die immer noch so ein bisschen kursiert. Ihr gestattet ja keine Monitoringköder, die anlocken oder auch Allergene beinhalten. Jedoch welche, die synthetisch sind. Korrekt? Genau. Keine Allergene beinhalten.
Genau, also der Thema... Der Standard erlaubt kein Bait im Englischen. Und Bait ist also, wird auch als Lockstoff bezeichnet, oder Lockstoff gehört auch zu Bait. Ja. Und von daher, wir sagen nein, eine Falle im Innenbereich ist im Prinzip ausreichend, weil die Maus halt einfach Sachen entdecken will, neugierig ist und dann reingeht. Und das ist der eine Punkt. Und wir wollen halt nicht, dass irgendwelche, ja, ich sag mal, Erdnusspaste, Bounties und so weiter, Nutella und so weiter in die Fallen geschmiert werden. Das wollen wir nicht. Aber wir haben uns ja schon mal vor einiger Zeit unterhalten, dass man eben diese, ich sag mal, nicht direkte Lockstoffe, sondern diese Nara-Blocks oder so, diese aromatisierten Kunststoffe, dass man sowas durchaus einsetzen kann, um einfach die Fallenattraktivität zu erhöhen. Uns ist halt wichtig, dass sie nicht Mäuse von außen anziehen. Das haben wir wieder Punkt 1, Gebäudehülle ist dicht, ja. Aber eben, wir wollen nicht, dass was reingelockt wird, was eben draußen ist. Also von daher halt mit minimalem Geruch, das in einem kleinen Umkreis eine anziehende Wirkung hat, aber nicht, da drin riecht es nach Schweinebraten, da muss ich rein. So
genau.
Das ist halt nicht die Intention.
Absolut. Hältst du denn auch etwas davon, wenn man das als zum Beispiel im Außenbereich als reines Monitoring-Produkt nutzt?
Ja, sieht man, ist im Einsatz. Die Frage ist halt immer, ja, jetzt stelle ich fest, dass ich habe verbiss, dann tausche ich es aus. Man kann es nutzen, aber ich würde tendenziell also je nachdem, wie stark der Befall regelmäßig ist, eher halt klassisch zum Giftköder oder aber eben zu der mechanischen Falle.
Also ich denke, sobald man wirklich Verbiss sieht, muss man die Falle oder eben die Chemikalien.
Aber wenn ich sage, ich habe Kunden, die sagen, wir haben im Prinzip im Außenbereich nie Verbiss oder nahezu nie. Warum nicht? Super Lösung.
Wenn du es siehst, dann kannst du was machen. Richtig.
Genau. Ja,
ja, finde ich optimal. Ja, super. Wir haben so viel abgedeckt. Ich gucke nochmal, ich habe hier mal ein bisschen gespickt. Vielleicht noch zwei Themen, die ich habe. Das erste ist gesetzliche Rahmenbedingungen. Es gibt ja in Deutschland die Risikominderungsmaßnahmen, was zum Beispiel Nagergifte zum Beispiel betrifft, die sich in den letzten 5 Jahren ja um den Dreh nochmal ein bisschen verändert haben, vor 5 Jahren. Und man munkelt auch, dass demnächst nochmal eine kleine Verschärfung nochmal in manchen Bereichen zumindest folgen wird. Wie sehr ist das für dich ein Berührungspunkt in deiner täglichen Arbeit? Und wo siehst du da so ein bisschen, welchen Trend siehst du da?
Ja, ich sag mal, natürlich haben die gesetzlichen Vorgaben beeinflussen das Audit, weil wir fordern eben, dass sich die Kunden daran halten. Da ist es halt auch immer wichtig, gerade dass die kleineren Schädlingsbekämpfer auch diese Sachen immer wissen. Ich sage immer, das ist so das Risiko der kleinen Schädlingsbekämpfer, immer auf dem aktuellen Stand zu sein und nicht zu sein, sagen, hat funktioniert oder es funktioniert und darum machen wir es. Ja, auch was funktioniert hat, kann halt auch nicht mehr legal sein. Und da muss man da immer dahinter sein, dass das sauber abgedeckt ist. Und da ist, sage ich mal, ganz wichtiger Punkt halt, dass man sich einfach weiterbildet und da am Ball bleibt. Ja, über Verbände oder so. Da gibt es ja eure Verbände, die da auch gute Dienstleistungen liefern.
Ja, stimmt, absolut. Und es gibt sehr viele Verbände in Deutschland, für ökologische Schädlingsbekämpfung zum Beispiel. Man kann aber auch direkt bei der SIPA Mitglied werden und all diese Verbände geben, glaube ich, ihr Bestes, alle Mitglieder zu informieren. Ja, wo wir das Uber gerade noch angesprochen haben, vielleicht ein zwischengeschobener Punkt, dem Umweltbundesamt ist natürlich eine humane Bekämpfung auch häufig wichtig. Offensichtlich geht es uns hier, uns beiden und unseren Kunden hauptsächlich um die Effizienz, dass es schädlingsfrei und lebensmittelsicher ist. Jedoch, wenn man die Wahl hat, wie seht ihr das? Es gibt ja teilweise, also Beispiel, es gibt ja Fallen, die man einfach in was weiß ich, irgendwo aus Asien kauft, die vielleicht auch ihren Zweck erfüllen. Und dann gibt es zum Beispiel etwas, ja, speziellere Profifallen, die Paragraph 18 zugelassen sind. Ist das für euch ein Thema oder ist das so klein, dass ihr sagt, komm, Schädlingsbekämpfer, kümmert ihr euch drum?
Um ehrlich zu sagen, also ich sage, unser Kunde muss mit seinem Schädlingsbekämpfer ein effektives System sicherstellen. Hm. Wie er das macht, also in dieses Detail ist jetzt diese Falle, was für Federdruck oder Spannung hat die, da ist also, würde ich jetzt einfach sagen, solange es nicht eine gesetzliche Vorgabe ist, ja, ist einfach auch die Zeit nicht da. Ich sage immer, die Dokumentationsgeschichte für Schädlingsbekämpfung ist ungefähr eine Stunde Arbeit, was wir da prüfen im Audit. Jetzt hast du 2 Tage Audit, dann machen wir 1 Stunde Einführungs- und Abschlussgespräch, den Rundgang und so weiter. Also da bleibt nicht viel, dass du dann sagst, was habt denn da, wie viel Newton schlägt denn die oder so. Also, wie gesagt,
da muss sich der Betrieb dann drum kümmern.
Ja. Genau. Und der Schädlingsbekämpfer, der muss eine Falle anbieten, die effektiv ist. Punkt. Also, das ist genauso, wie ich es nicht beurteile, ist das Gift in Ordnung oder nicht. Ich sage nur, ist dieser eingesetzte Giftstoff zugelassen? Ist er mit in Übereinstimmung mit den Etikettenbestimmungen eingesetzt? Ja oder nein? Aber ich bin nicht in der Lage zu sagen, und es ist eine die Aufgabe, da wäre jetzt aber das und das Mittel besser gewesen.
Ja, genau.
Dafür seid ihr ausgebildete Schädlingsbekämpfer.
Absolut, sehe ich genauso. Ja, schön. Thomas, man munkelt, ich habe schon mal gehört, du kannst durchaus das eine oder andere digitale Doku-System schon im Schlaf bedienen. Ist das so? Also gibt es da wirklich schon Systeme? Du bist ja wahrscheinlich jeden Tag drin, wo du so einfach quasi blind durchfuchst.
Ja, nicht alle, aber ich habe sicher einige, wo ich sage, klicken Sie da finden Sie das, wo man einfach weiß, wo das ist. Und man kriegt als Auditor schon auch ziemlich schnell einen Überblick, dass man ganz schnell Dokumente einfach scannt und runterliest und sagt, schauen Sie mal, der dritte Punkt von unten da ist das Versicherungszertifikat oder so. Ja, gibt auf jeden Fall Systeme, die man besser kennt als andere, wenn man sie halt häufiger sieht. Aber nichtsdestotrotz sage ich immer, das hilft halt manchmal Zeit zu gewinnen, wenn unser Kunde das nicht weiß. Aber schlussendlich ist es die Aufgabe des Kunden, diese Systeme zu kennen und zu beherrschen, weil er soll ja auch Trendanalysen rausmachen. Es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, okay, ich beauftrage, weil der Name schon gefallen ist, Biotech Klute, die Schädlingsbekämpfung zu machen und damit zahle ich x-tausend Euro und alles ist erledigt. Nee, es soll im Betrieb, muss es jemand geben, ist auch eine Forderung im Standard, der sich mit der Schädlingsbekämpfung befasst, beschäftigt und sich auskennt, um auch eben dem Schädlingsbekämpfungsunternehmen auf die Finger zu schauen, Sachen zu hinterfragen und zu sagen, warum macht man das so? Warum ist denn das? Gibt es da keine Alternative und so? Und das ist einfach wichtig, dass die dann auch damit umgehen können.
Du, das ist im IFS auch so und das macht auch absolut Sinn, ja, bin ich voll bei dir. Thomas, letzte Frage, dann haben wir es aber auch wirklich, war eine super spannende Unterhaltung bis hierhin. Freue ich mich sehr für unsere Zuhörer, weil es gibt sehr viele, die sich wirklich die darum gebeten haben, macht das doch unbedingt mal, AIB, setzt euch doch mal zusammen, interessieren sich sehr viele für. Wo siehst du denn mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, wie sehen für dich die nächsten 10 Jahre? Also wenn wir uns jetzt schlafen legen, wir arbeiten weiter und wir stehen 2031 wieder auf, was hat sich da verändert? Welche Veränderungen gibt es, die du hauptsächlich siehst?
Also ich sage sicher, diese Digitalisierung, wie wir angesprochen haben, die ist unaufhaltsam und nur damit kann ich halt einfach diese die gesetzlichen Vorgaben, auch tägliche Kontrollpflicht und so weiter einhalten, was ja heute manchmal so nicht immer ganz so ist oder wo man sagt, ja, passt es. Also ich denke, da geht sicher die Reise hin. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen eigenen Talk.
Wahrscheinlich, ja.
Biologische Schädlingsbekämpfung, also sprich, was kann ich über parasitäre Geschichten machen? Also, dass man sagt, man hat irgendwelche Schlupfwespen, die sehr spezifisch nur in Motten was ablegen oder so. Das ist so ein Thema, wo ich sage, bin ich mir gar nicht sicher, wie weit wir da insgesamt sind, sowas. Ja, ich setze jetzt ein anderes Lebewesen ein im Betrieb, ist sicher ein sehr heißes und spannendes Thema. Aber natürlich, was gibt es da für Möglichkeiten? Unter welchen Umständen kann man die einsetzen? Also ich denke, da wird sich was ändern und da muss sich auch was ändern, dass man da einfach effektiver wird. Aber da müssen auch die Standardeigner sich Gedanken machen, wie gehen wir damit um? Weil einfach herzugehen und zu sagen, oh, geht nicht. Ist das Einfachste, zumindest am Anfang.
Absolut.
Aber da muss man drüber diskutieren, wo kann ich es einsetzen. Es gibt ja in der Industrie viele Bereiche, die komplett geschlossen sind, wo überhaupt keine Gefahr besteht. Und dann gibt es andere Bereiche, wo man sagt, up, da müssen wir uns unterhalten, wie gehen wir damit um?
Ja, dem kann ich komplett beipflichten. Ich glaube, wie gesagt, wie eingangs schon am Anfang gesagt, also digital und nachhaltig sind einfach die Top-Themen. Auch bei uns, ganz klar. Wir sind sicherlich eine Branche, die teilweise kritische Stoffe nutzt, aber nicht aus Spaß. Wir wollen natürlich ein Ziel erreichen. Mittlerweile gibt es ganz spannende Innovationen wie biologische Bekämpfung mit zum Beispiel Schlupfwespen oder anderen, die man nutzen kann, nutzen sollte. Also ich bin schon sehr gespannt, Thomas, wenn wir, also ich denke jetzt gerade, die letzten 10 Jahre gab es sowas ja schon immer irgendwo. Ich denke, du und ich, wir können bestätigen, jetzt sind wir schon bei einer Durchdringungsrate, die ist 70% sowas vielleicht. Die ist aber immer noch daran, sich selbst zu innovieren und immer wieder selbst zu verbessern. In den nächsten paar Jahren wird da, glaube ich, viel passieren bezüglich Innovationen, auch preislichen Geflecht, dass es optimiert wird. Also und das natürlich hauptsächlich zahlt auf 2 Sachen ein. Es wird effizienter, noch mehr Überwachung, noch mehr Bekämpfung besser und es wird nachhaltiger. Also sehr, sehr spannend. Ja, Thomas, was soll ich sagen? Also hat super viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit
haben. Ja, danke.
Ja.
Okay, super.
Und dann
bis demnächst.
Genau, bis demnächst. Wir sehen uns bald wieder und ich freue mich sehr drauf, wenn wir das in vielleicht 1-2 Jahren nochmal ein Revival machen und nochmal darüber reden, was sich dann doch geändert hat. Also Thomas Auer, AIB, herzlichen Dank.
Danke, Daniel.